إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich heiße jeden herzlich willkommen hier in der Bilal, im Bilal-Verein hier in Heilbronn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Schritte, den ihr gemacht habt hier in die Moschee. Und ich werde nicht lange reden, ich werde nur kurz zusammenfassen. Der Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen, Sheikh Qais al-Kalbi, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren, hat den weiten Weg auf sich gemacht, von den Vereinigten Staaten von Amerika bis nach Deutschland, um diese Vorträge zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen, für jeden Schritt und ihn auch erhöhen, für jeden Schritt, den er gemacht hat. Und heute ist er für uns da und möchte einen Vortrag halten in Bezug auf die Bibel, ruft die Bibel die Menschen zum Islam auf. Und ich werde nicht lange Vorreden halten. Der Sheikh wird inshallah ta'ala immer auf Arabisch kurz sprechen, ein paar Minuten. Und dann werde ich mehr oder weniger simultan versuchen, dann auf Deutsch das zu übertragen. Und parallel dazu werden wir uns auch ab und zu mal ein paar Verse aus der Bibel anschauen. Der Sheikh sagt, dass er im Jahr 71 in den Libanon gegangen ist, vom Irak aus, und dort hat er dann Jura studiert. Und dort hat Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt, dass er sich dort mit der Bibel beschäftigt und hat sich die Frage gestellt, nach dieser intensiven Studie, was die Juden und Christen eigentlich davon abhält, die Religion des Islam anzunehmen. Und später ist er im Jahr 76 nach Europa gegangen. Sein Ziel, was er in Europa war, dass er Da'wah macht, das heißt, die Menschen einlädt zum Islam, zu der Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dort hat er seine Zeit verbracht und viele Dialoge und Diskussionen geführt mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen, sowohl Juden, Christen als auch Atheisten. Später ist er in den Irak zurückgegangen und von dort aus hat Allah für ihn bestimmt, dass er nach Saudi-Arabien gegangen ist, um dort auch Islam zu studieren, in Jamiat al-Imam. Und später wollte er nicht mehr nach Europa zurückgehen und auch nicht im Irak bleiben. Und er wollte in verschiedene Länder gehen, aber Allah hat für ihn bestimmt, dass er dann in die Vereinigten Staaten von Amerika gegangen ist. Und dort hat er sehr viele Diskussionen geführt mit bekannten Persönlichkeiten, unter anderem einer der Führer der Zionisten, Martin Klin, und auch Leute wie Anis Sharrush, die auch schon mit Ahmad Didat, rahimahullah, damals Diskussionen geführt haben, und andere bekannte Prediger aus dem Christentum oder Judentum, mit denen er viel Diskussionen geführt hat und dadurch viel Erfahrung gesammelt hat. Der Sheikh Azak hat festgestellt in seinen Diskussionen, dass die meisten Leute, sowohl die Anhänger des christlichen Glaubens als auch die Anhänger des jüdischen Glaubens, eigentlich nicht tief bewandert sind in ihren eigenen Schriften. Das heißt, sie kennen sich gar nicht aus über das, was Gott in der Bibel, sowohl im Evangelium als auch in der Tora gesagt hat. Als er Diskussionen geführt hat mit den Großgelehrten, mit den Rabbinern unter den jüdischen Glaubensgemeinschaft, hat er ihnen gesagt, es gibt eine Frage, die ich euch gerne stellen möchte. Diese Frage könnt ihr seit 4000 Jahren nicht beantworten. Obwohl diese Frage sich nicht nur durch die Tora beantworten lässt, sie lässt sich sogar durch die ersten Passagen, die ersten Seiten aus der Tora beantworten. Aber wenn ihr, Rabbiner, diese Fragen nicht beantworten könnt, ihr Großgelehrten, dann brauche ich natürlich nachher auch nicht mehr die einfachen Priester und Gelehrten fragen. Aber wenn ihr keine Antwort auf diese Frage habt, die ich euch stellen möchte, dann habt ihr auch kein Recht, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Propheten Muhammad, als Propheten zu leugnen. Entweder ihr könnt sie beantworten, dann habt ihr vielleicht ein Argument, aber wenn ihr sie nicht beantworten könnt, ihr könnt nicht sagen, Muhammad wäre kein Prophet. Und dann hat er zu ihnen gesagt, und hat erstmal mit den Muslimen selbst begonnen, und er sagte, selbst ein Muslim, wenn er an das Gottesbuch behauptet zu glauben, aber er handelt nicht danach, dann ist er eigentlich vergleichbar, wie es im Koran als Gleichnis steht, vergleichbar mit einem Esel, der auf sich Bücher trägt. Das heißt, der Esel, er trägt Bücher, aber er profitiert nicht von dem, was er trägt. Und genauso seid ihr ebenfalls, wenn ihr eure Bücher lest, aber nicht von dem profitiert, was in diesen Büchern geschrieben steht. Und dann fragten sie, ja, was ist denn die Frage, die du uns stellen möchtest? Sagte er zu ihnen, die Frage ist eigentlich eine ganz einfache, simple Frage, aber dennoch ist sie für euch schwer zu beantworten. Die Frage lautet, Abraham, wie viele Ehefrauen hat er gehabt? Und sie sagten, Abraham hatte eine einzige Ehefrau gehabt. Dann sagte er, okay, und wie heißt sie? Sarah. Und wie heißt ihr Sohn? Ishaq. Dann fragte er, und was ist mit dem anderen Sohn? Ist der andere Sohn etwa ein unehelicher Sohn gewesen? Dann sagten sie, nein, Ismail war kein unehelicher Sohn, aber er war der Sohn einer Magd. Dann sagte er, das stimmt aber nicht, denn bei euch im Buch steht geschrieben, und er hatte ihn auch das Kapitel genannt und auch den Abschnitt genannt, er sagt, bei euch im Buch steht doch eindeutig geschrieben, dass diese Magd von Sarah zu Abraham, ihrem Ehemann, geschenkt worden war, aber als Ehefrau hat er sie angenommen. Wenn er sie als Ehefrau angenommen hat, warum erkennt ihr sie nicht als Ehefrau an? Also hier steht auf Deutsch geschrieben, Sarah, nämlich an Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hajar, ihre Magd, 10 Jahre nachdem sich Abraham in Kanaan niedergelassen hatte und gab sie ihrem Mann Abraham zur Frau. Und im Englischen habt ihr gerade gesehen, stand Wife, also zur Ehefrau. Dann hat er die Diskussion weitergeführt und hat gesagt, also ich frage euch die Frage noch einmal, wie viele Ehefrauen hat Abraham nun endlich gehabt? Und sie sagten, ja okay, wir geben uns einverstanden, er hat meinetwegen 2 Ehefrauen gehabt. Dann hat er gesagt, ja wie, seit 4000 Jahren ihr glaubt und lehrt den Menschen, dass sie nur eine Ehefrau haben. Und jetzt, ist das etwa eine Diskussion, eine Vereinbarung, müssen wir uns einig werden, dass er 2 hatte? Wieso haltet ihr euch nicht direkt an dem, was in der Schrift steht? Dann hat er ihnen die Frage noch ein weiteres Mal gestellt. Noch einmal, wie viele Ehefrauen hat Abraham gehabt? Und sie sagten, die Sache ist doch jetzt klar, er hat insgesamt 2 Ehefrauen gehabt, wie wir gerade uns geeinigt haben. Hat er gesagt, nein, Abraham hat 3 Ehefrauen gehabt. Und sie sagten, wie 3 Ehefrauen? Wo steht das? Also er hat gesagt, es steht bei euch in Genesis, im 25. Abschnitt, 1. Mose, 25. Kapitel, in den Abschnitt 1 bis 4 hat er ihn zitiert. Und da lesen wir im Englischen wieder einmal, then again Abraham took a wife, und ich mache die deutsche Version wieder auf. Wie gesagt, es gibt verschiedene Versionen, aber das ist eine. Abraham nahm sich noch eine andere Frau namens Keturah. Und das Problem ist jetzt, wie könnt ihr Abraham vorwerfen, dass er nur eine Frau hatte? Und danach sagt ihr nur 2, dabei hatte er 3. Und ihm die ganze Zeit nach und nach indirekt vorwerfen, dass alle anderen Kinder uneheliche Kinder wären. Wenn ihr also, ihr behauptet doch, ihr seid jüdische Schriftgelehrte, ihr seid Rabbiner, ihr seid studierte Menschen. Wenn ihr seit Jahrtausenden nicht einmal den Menschen das lehrt, was in euren Büchern geschrieben steht, was man schwarz auf weiß nachlesen kann, wie soll ich dann euch vertrauen, dass ihr nicht Sachen auch verheimlicht, die ihr rausgenommen habt? Wo ist das Vertrauen? Ihr habt Sachen, verheimlicht Sachen, die man direkt sehen kann. Wie soll ich euch noch vertrauen in Bezug auf die Schrift, dass ihr nicht daran sogar Sachen verändert habt? Wenn wir nur beginnen würden mit Genesis Kapitel 1, mit dem allerersten Abschnitt, da gäbe es Themen zu diskutieren, mit denen wir diskutieren könnten bis zum Tag der Auferstehung. Und eines der Stellen, die wir diskutieren könnten, um zu zeigen, dass Dinge falsch übersetzt werden oder falsch heutzutage wiedergegeben werden, ist gleich der 2. Vers. Und ihr könnt lesen, wo es da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gottes Geist schwebte über dem Wasser, das ist der entscheidende Punkt. Denn Gottes Geist, im Arabischen heißt es in der übersetzten Version Ruh. Das Wort Ruh ist der Geist. Aber in der ursprünglicheren Version, in der originalen Version, heißt es nicht Ruh, sondern Riyah. Und das ist natürlich immer, was das Arabische angeht, diese beiden Worte sind wortverwandt. Und die hebräische Sprache und die arabische Sprache sind, wie wir wissen, sind wortverwandte Sprachen. Und man sagt, dass die hebräische Sprache ist die altarabische Sprache. Und deswegen, an dieser Stelle, die eigentliche Sache, wie es heißen müsste, ist nicht Gottes Geist, sondern es müsste heißen, die Winde schwebten über dem Wasser. Die Winde schwebten über dem Wasser, nicht Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und deswegen, wenn man es logisch ausdiskutiert, nicht nur logisch, sondern auch religiös ausdiskutiert von der Überlieferung her, was die Überlieferung angeht, so habt ihr euch gestützt auf das, was euch falsch übersetzt worden ist. Und was die Logik angeht, so besteht Erde nur einmal aus der Erde, aus dem, was man als Erde bezeichnet im eigentlichen Sinne, dann auch aus dem Wasser, Erde, Wasser und den Winden. Das macht diese Erde aus im Wesentlichen. Und deswegen ist auch logisch gesehen, dass hier mit die Winde gemeint sind und nicht der Geist Gottes. Wenn diese Sachen geschehen sind in Bezug auf der Geist Gottes bzw. die Winde, die über dem Meer schweben, und das andere Beispiel, was wir vorher gesagt haben, dann erst recht kann man natürlich den Verdacht schöpfen, dass auch der Name Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr vorhanden ist an der Stelle, wo er eigentlich hätte sein sollen. Und wir schauen uns jetzt einmal das erste Mosebuch an, das Genesis Kapitel 17. Und dort lesen wir ab dem 20. Vers, dass darin wird Ismail erwähnt. Ich lese erst einmal den Vers vor. Auch was Ismail angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn. Ich lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. In diesem Versprechen, Ismail bedeutet übersetzt in die deutsche Sprache, derjenige, das erhörte Bittgebet. Das erhörte Bittgebet. Warum? Weil Ibrahim a.s. als auch seine Ehefrauen, sie haben Gott darum gebeten, dass er ein Kind bekommt. Und das ist das erhörte Bittgebet. Ismail ist das Bittgebet, das erhört worden ist von Allah. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Und in dieser Prophezeiung, die in diesem 20. Vers steht, sie beinhaltet eine Prophezeiung, und zwar, dass Ismail der König sein wird einer bestimmten Region. Das ist die Prophezeiung, die in diesen Versen beinhaltet ist. Und das ist der Grund, warum auch Abraham dann später mit seinem Sohn Ismail hinausgegangen ist in die freie Welt, an einen Ort, an dem es noch keinen König gibt. Das heißt, niemanden gibt, der diese Region beherrscht, diese Region regiert und dem sie gehört. Wir lesen in Genesis Kapitel 25 ab dem 16. Vers. Das waren die Söhne Ismails. Hier werden die Söhne von Ismail, Entschuldigung, Namen. 13, ne? 13, Entschuldigung. Das sind die Söhne Ismails ab dem 13. Vers nach ihren Namen und nach ihrer Geschlechterfolge. Das erstgeborene Ismails war Nebaiot und dann kam Kedar und so weiter. Und Nebaiot ist derjenige, der in der Region von dem heutigen Stadt Medina dort gelebt hat. Nebaiot, Medina. Und Kedar, das ist derjenige, der die Region von Mekka besiedelt hat. Und das ist einer der Urgroßväter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merkt euch diesen Namen Kedar, weil das kommt später in anderen Texten öfter wieder. Es geht hier nicht um den Messias als Nachfolger von Kedar, sondern es geht um Muhammad als Nachfolger von Kedar sallallahu alaihi wasallam. Im 21. Abschnitt und auch im 21. Vers lesen wir den folgenden Vers. Er ließ sich in der Wüste Paran nieder und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Paran bedeutet übersetzt die beiden, die zu Allah, zu Gott geflüchtet sind. Die beiden, die zu Gott geflüchtet sind. Und die beiden sind Ibrahim, Ismail und Hajar. Also merkt euch, dass Paran ist diejenige Gegend vom heutigen Mekka und Umgebung. Und Kedar ist einer der Urgroßväter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir jetzt uns das fünfte Mose Deuteronomium anschauen, und zwar im 33. Kapitel, heißt es im zweiten Vers wie folgt. Er sprach, der Herr kam hervor aus dem Sinai. Er leuchtete vor ihnen auf aus Seir. Er strahlte aus dem Gebirge Paran. Und Paran, vergesst nicht wieder, das ist, haben wir gesagt, die Gegend von Mekka und umherum. Er trat heraus aus Tausenden von Heiligen. Ihm zur Rechten flammte vor ihnen das Feuer des Gesetzes. Wir finden hier im deutschen Text steht Tausenden von Heiligen. Im englischen Text, vielleicht habt ihr das gerade eben gesehen, der King James Version 21 haben wir gesehen, da stand drin 10.000 Heiligen. Das ist eine andere Übersetzung oder andere Version. Und auch im Arabischen finden wir eine dritte Version. Aber entscheidend ist, es sind Tausende von Heiligen. Und wenn wir die englische Version nehmen, dass es eben Zehntausende Heilige sind, und ich mache das noch einmal auf, damit wir das alle noch einmal sehen, und zwar 10.000 von Heiligen. Und das ist auch die Zahl, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte an Gefährten, als er damals im Jahr 630 nach christlicher Zeitrechnung die Stadt Mekka befreit hat vom Götzendienst. Also das ist die Zahl, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte an Sahaba, nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Zahl, die bei uns in den Sira-Büchern überliefert worden ist, wie er gehabt hat in seiner Armee, als er damals die Stadt war. Und es kann sich hier nicht um eine Prophezeiung handeln von Jesus Christus a.s., weil die Auserwählten bei ihm waren 12 der an der Zahl. Und es kann auch sich nicht handeln um die Auserwählten von Moses a.s., die Friede sei mit ihm, denn sie waren 70 an der Zahl. Und diese Zahl stimmt ein mit der Zahl zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Mekka erobert hat. Der Sheikh hat gerade sein Buch gezeigt, heißt Muhammad, the last messenger in the Bible. Das heißt Muhammad, der letzte Prophet aus der Bibel. In dieses Buch, liebe Geschwister, Alhamdulillah, haben dadurch schon ungefähr 3000 Menschen in Amerika den Islam angenommen. Und dieses Buch wird verkauft und ist einer der teuersten Bücher. Es wird manchmal in manchen Bibliotheken für einen Preis von sage und schreibe $385 verkauft. Es beinhaltet natürlich die Texte sowohl in englischer Sprache als auch in hebräischer Sprache, damit es ein Argument ist gegen diejenigen Menschen, die diese Sprache kennen. Und einmal hat ihm das sogar jemand in Kuwait abgekauft für $4.000. In Jesaja im 21. Kapitel, ab dem 13. Vers. Dort finden wir in arabischer Sprache glasklar die Ankündigung eines Propheten in der arabischen Halbinsel. Und der Papst vor dem jetzigen Papst, jetzt ist er Ratzinger, der Papst davor, Johannes Paul II., er hatte ein Buch geschrieben und darin gesagt, Gott hat zu den Arabern einen Gesandten entsandt. Also der Papst vor dem jetzigen Papst. Er hat geschrieben, Gott hat zu den Arabern einen Gesandten entsandt. Und nachdem der Sheikh dieses Buch geschrieben hatte, haben sie diesen Satz umgeändert und geschrieben, Gott hat gegen die Araber einen Gesandten entsandt. Und wir schauen uns mal an, was aus dem Deutschen, also im Arabischen, ich denke, die Geschwister sehen das hier, dass das Prophetentum über die zur arabischen Halbinsel kommt, in die Wüsten der arabischen Ländereien. Wir schauen uns mal an, wie das 13. Vers. Und er sagte, der Sheikh sagte, viele Leute wissen auch gar nicht, was es hier, worum es hier überhaupt geht. Ursprünglich ist hier gemeint die Schlacht von Badr, die angekündigt ist. Aber hier seht ihr, was heißt es statt Prophetentum? Was heißt es Ausspruch? Statt Prophetentum, ein Sheikh Achar Tamaman, yani. Ja. Nach Nubuwa, hinak ismu Kalam, yani. Ja. Maqula. Ausspruch über Arabien, übernachtet im Gebüschen der Steppe, in Karawanen von Dedan, bringt den durstigen Wasser, ihr Bewohner der Gegend von Tayma, kommt den Fliehenden entgegen mit Brot, denn sie sind vor den Schwertern geflohen, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor dem schweren Kampf. Und auch hier kommt wieder die Erwähnung der von Qidar, der Gegend von Makkah und Umgebung. Wir lesen,
Wir lesen hier in Jesaja am 28. Kapitel im 11. Vers: Ja, mit stammelnder Lippe und fremder Zunge redet er künftig zu diesem Volk. Dieses Volk, das sind die Kinder Israels. Wer ist derjenige gewesen? Ist jemand gekommen aus Indien, der mit den Kindern Israels geredet hat und sie zur Religion Gottes aufgerufen hat als Propheten? Oder ist aus Persien jemand gekommen? Oder ist sonst wo irgendjemand hergekommen und hat mit dem Volk, den Kinder Israels gesprochen und sie eingeladen als Propheten? Es gibt niemand anderes als den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagte Allah auch in Surat An-Naml in der 76. Ayah: Wahrlich, dieser Koran berichtet den Kindern Israels und klärt sie auf in Bezug auf die meisten Dinge, über die sie sich uneinig sind. Also hier steht im 11. Vers, in der englischen Version, stand ursprünglich, liebe Geschwister, an dieser Stelle, tatsächlich wie es auch hier steht, this people. Das heißt, er wird zu diesem Volk sprechen, dem Kindern Israels, wie wir gerade auf Deutsch auch gelesen haben. Aber nachdem das Buch veröffentlicht worden ist über Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Bibel vom Sheikh, haben sie in einer der nächsten Version der Bibel eine kleine Veränderung vorgenommen. Und zwar haben sie statt this people, dieses Volk, haben sie his people gesagt. Das heißt, sie haben einfach nur das T weggelassen, den ersten Buchstaben weggelassen, weil dann heißt es nämlich im Englischen, er wird zu seinem Volk sprechen. Das heißt, er macht nicht mehr Da'wah jetzt mit den Kindern Israels, sondern nur noch mit den Arabern. Das heißt, sie haben versucht, hier und da wieder Änderungen vorzunehmen, die im Endeffekt natürlich gescheitert sind. Und trotzdem finden wir immer wieder Hinweise auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ob sie gesagt haben, 10.000 Heilige und verändert haben in 10.000 Engel, so habe ich Malak, ja, auch 10.000 Engel, ändert nichts an der Sache. Trotzdem ist es hier die Ankündigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen. Wenn wir jetzt aufschlagen, Jesaja im Kapitel 29, der 11. und 12. Vers. Dort lesen wir: So wurde für euch jede Offenbarung wie die Worte in einem versiegelten Buch. Wenn man es einem Menschen gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann es nicht lesen, denn es ist versiegelt. Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Das heißt, dieses Buch, egal ob es eine Person ist, die lesen kann, oder eine Person ist, die nicht lesen kann, sie wird nicht fähig sein, dieses Buch zu lesen. Warum? Weil es versiegelt ist. Und warum ist es versiegelt? Weil es eben ein Buch ist, das nur der Letzte der Gesandten bekommen soll. Das heißt, aus zwei Gründen können sie es nicht lesen. Erstens, weil es versiegelt ist. Und zweitens, weil es eine andere Sprache ist, als die Sprache, die sie kannten. Wäre es in Hebräisch gewesen, sie könnten es lesen. Aber da es in Arabisch ist, konnten sie es nicht lesen. Im 12. Vers ist eben genau das, was wir aus der Geschichte unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen und wiedererkennen. Und zwar, dass ihm das Buch gegeben worden ist und er aufgefordert worden ist zu lesen, aber er sagte, ich kann nicht lesen. Und das ist genau, wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann sagt, antwortet er, ich kann nicht lesen. Ma ana biqari, wie es im Hadith heißt. Das Volk, unter dem dieses Buch erscheinen sollte, musste also ein Volk sein, das des Lebens und Schreibens unkundig ist. Und der einzige Prophet, den wir kennen, der nicht lesen und nicht schreiben konnte, war eben das Siegel der Propheten und der letzte aller Gesandten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ebenso war auch sein Volk. Sein Volk war ein Volk, das nicht lesen und schreiben konnte. Nur wenige Leute konnten auf den Händen abzählbar lesen und schreiben, weil man hat es nur verwendet, vielleicht um Verträge zu machen, um Testamente zu schreiben, hier und da etwas niederzuschreiben. Aber es war ein Volk, das des Lesens und Schreibens unkundig ist, wie wir im Koran Karim nachlesen können. Und deswegen diese Beschreibung eines Propheten, der das Lesen und Schreiben unkundig ist, der ein Buch bekommt und der auftaucht in eine Gesellschaft, die auch nicht lesen und schreiben kann, trifft auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu. Wenn wir die Christen fragen, wer ist der letzte Prophet gewesen, Sie antworten, das ist der Messias, Jesus, a.s., Friede sei mit ihm. Und wenn man sie fragt, ja, konnte er lesen und schreiben? Natürlich, sie glauben entweder, er ist Gott selbst gewesen, und Gott kann alles. Oder sie sagen, er war der Sohn Gottes, und sie glauben sogar, dass er im Alter von 12 Jahren schon den Rabbinern und Schriftgelehrten die Schrift gelehrt hat. Also er war jemand, der lesen und schreiben konnte, also kann er nicht derjenige sein, der mit diesen Versen gemeint ist. Und wenn man die Juden fragt, gibt es unter den Propheten, die ganze Liste von Propheten, die ihr habt, gibt es irgendeinen Propheten darunter, der des Lesens und Schreibens unkundig war? Sie werden sagen, nein, weil bei ihnen, wie soll jemand Prophet geworden sein, wenn er nicht schon vorher Rabbiner gewesen ist? Er muss ein Rabbiner gewesen sein, er muss ein Schriftgelehrter, er muss jemand sein, der die Tora auslegen und erklären, erläutern kann. Erst dann könnte er überhaupt ein Prophet werden, nach ihrem Glauben. Und dann ist außerdem die Frage, die er sich gerichtet hat, auf wen wartet ihr denn noch? Wartet ihr etwa darauf, dass im heutigen Zeitalter, im Zeitalter der Technik und Internet und Computer, dass jetzt noch jemand kommt, der des Lesens und Schreibens unkundig ist? Wer soll derjenige sein, der euch eure Schriften erklärt und das erklärt, was in den Büchern der Christen vorhanden ist? Eine der Weisheiten, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht lesen und schreiben konnte, ist, damit er die Botschaften Allah subhanahu wa ta'ala direkt von seinem Herrn bekommt. Und damit es keine Zwischenstufe gibt zwischen ihm und Allah. Damit er die Lehren direkt von Gott bekommt, rein so wie sie von Gott gesprochen worden sind. Zu den Weisheiten Gottes gehört, dass er das Volk, unter dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, zu Menschen gemacht hat, die selbst des Lesens und Schreibens unkundig waren. Das heißt also, sie selbst wurden nicht beeinflusst und konnten auch nicht lernen und studieren von den anderen Religionsgemeinschaften, anderen Völkern umherum. Ihre Religion, die sie hatten, war also nicht in ihrem Kopf, war nicht also in ihrem Innersten, sondern ihre Religion war das, was sie in ihren Händen getragen haben. Denn sie haben ihre eigenen Götter in Form von Götzen hergestellt und angebetet. Sogar teilweise Datteln haben sie angebetet. Und wenn sie Hunger gehabt haben, haben sie die Datteln gegessen, dann haben sie ihren eigenen Gott gegessen. Das ist die Religion, die sie gehabt haben, ihren eigenen Händen. Deswegen war es für Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein leichtes Spiel, mit der Erlaubnis Allahs, das, was er ihnen sagen wollte, an Religion in ihre Köpfe reinzubekommen. Und so hat er, wie gesagt, ihre Herzen ergreifen können, weil dort doch keine Religion vorhanden war. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesen und schreiben hätte können, das wäre ein Argument gewesen, für die damaligen Menschen die Religion Gottes abzulehnen. Denn man hätte sehr einfach sagen können, Muhammad, das hast du abgeschrieben aus den Schriften der Juden und der Christen. Und deswegen sagte Gott auch im Koran, übersetzt sinngemäß, zuvor hattest du kein Buch gelesen und auch nichts mit deiner eigenen rechten Hand geschrieben. Denn ansonsten hätten die anderen Leute ein Argument gehabt, dass sie zweifeln. Sonst hätten sie ein Argument gehabt, zu zweifeln. Das ist sinngemäß die Ayat, wie sie bedeutet. Es wird Lankabut. Und liebe Geschwister und liebe Zuhörer, dieses Licht, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Gott bekommen hat, konnte er deswegen an seine Anhängerschaft weitergeben. Ihre Köpfe waren rein und sauber und konnten dieses Licht Gottes empfangen und sich auch sehr gut merken und vergaßen es überhaupt nicht und konnten es an die Weltenbewohner weitergeben und den Islam dadurch ausbreiten. Und wenn wir zurückblicken auf die Gemeinschaft, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Gesellschaft, die er aufgebaut hat, diese reine Gesellschaft, die er aufgebaut hat, sie in der gesamten Geschichte erkennen wir drei Fälle von Scheidungen, die stattgefunden, überliefert uns überliefert worden sind. Drei Fälle von unehelichem Geschlechtsverkehr und einen Fall von Diebstahl, was damals passiert ist. Eine Gesellschaft mit diesen Zahlen, ist das ein Mensch, der vom Satan unterstützt worden ist? Oder ist es ein Mensch, der vom Herrn der Welt unterstützt worden ist? Sogar die damaligen Herrscher und Könige zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die meisten von ihnen haben den Islam angenommen, allein dadurch, dass er Briefe an sie gerichtet hat. Und die meisten, außer dem persischen Herrscher damals, auch wie heißt es, der Negus aus Abyssinien und aus der Herrscher Ägyptens, Mokaukas, er hatte damals auch den Islam angenommen und einer der Schriftgelehrten hatte sich so sehr darüber gefreut, über diesen, und auch der König, der jüdische König aus dem Jemen. Und dieser aus Ägypten, er hatte sich so sehr darüber gefreut, dass einer der Schriftgelehrten sich so sehr darüber gefreut, dass er sogar zwei Magde geschickt hat zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Geschenk. Einer davon ist Maria und Sirin. Und diese Maria, sie hat den Islam auf dem Weg angenommen und wurde nachher auch dieser Ehefrau oder Magd des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn die damaligen Könige und Herrscher den Islam angenommen haben, nur aufgrund eines einzigen Briefes, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sie gerichtet hat, um sie einzuladen, was hält dann unsere lieben Mitmenschen, die keine Muslime sind und Juden, Christen sind und vielleicht unter uns anwesend sind, was hält sie davon ab, den Islam genauso anzunehmen wie ihre eigenen Vorfahren und Herrscher von damals, die noch mehr Macht hatten, denen überhaupt nicht gedroht worden ist und auch nicht dazu gezwungen worden sind? Keiner von uns kennt die Vereinigten Staaten von Amerika nicht, und das ist auch das Land, in dem der Scheich heutzutage lebt. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein mächtiges Land, das viel zu sagen hat in der Welt und viel bestimmt und viel mitentscheidet. Und dieses gewaltige Regime oder dieses gewaltige Land muss doch aufgebaut sein auf ein gewaltiges Gesetz. Und dieses gewaltige Gesetz muss aufgebaut sein auf Personen, die gewaltig gewesen sind, die dieses Gesetz gemacht haben. Und damals, als die Vereinigten Staaten von Amerika sich gerade formiert haben, der dritte Präsident von ihnen, Thomas Jefferson, den man heutzutage auf der 5-Dollar-Note vorfindet, er hat sich zur Aufgabe gemacht und gesagt, ich werde diese Aufgabe übernehmen und schauen, was der Grund ist, warum und wie wir uns weiterentwickeln können und warum damals die Muslime so fortgeschritten waren in der Gegend der Türkei und außenrum, warum sie damals so fortgeschritten waren. Und er hat eben drei Sachen festgehalten. Erstens, er hat aus den Evangelien alles rausgemacht, was den Tawhid, was La ilaha illallah widerspricht. Zweitens, er hat gesagt, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Kein Mensch trägt die Sünde eines anderen. Und drittens hat er festgehalten, der Glaube an das Paradies und den Glauben an die Hölle. Und diese Menschen, die an diesen Glauben hatten unter den Christen, sie nannte man, und bis zum heutigen Tag gibt es sie noch, man nennt sie die Unitarians. Unitarians sind diejenigen, die nur an einen einzigen Gott glauben. Der Scheich sagt, wenn also die damaligen Herrscher und Könige den Islam angenommen haben, die heutigen großen Menschen bzw. bekannten Persönlichkeiten und einflussreichen Menschen diesen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Religion respektieren, auch wenn sie nicht alle annehmen, aber sie verrespektieren das und erkennen diese Errungenschaften an, warum dann nicht ihr auch? Warum dann nicht jeder Einzelne von uns genauso? Was hält einen davon ab? Im höchsten Gericht, in den Vereinigten Staaten, im höchsten Gericht beim Gebäude, das ist das Bild, was der Scheich gerade eben gezeigt hat, findet man Statuen. Und diese Statuen, diese Bilder, diese Statuen, für eines davon verkörpert den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber es stellt ihn natürlich dar als was? Als einen Philosophen, als einen friedlichen Menschen, als einen gerechten Menschen und als einen kräftigen, starken Menschen. Deswegen, wenn diese Menschen profitiert haben von den Lehren von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum sollten wir dann nicht auch die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam annehmen? Und das war das Bild des britischen Königs Rex Over. Er ist gestorben im Jahr 776. Dieser britische König, er hat den Islam angenommen und er hatte damals Goldmünzen. Und auf diesen Goldmünzen, die man immer noch im britischen Museum anschauen kann, steht drauf geschrieben, La ilaha illallah. Und La ilaha illallah bedeutet auf Deutsch übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und deswegen haben die Briten damit ein Problem und versuchen das zu erklären. In der Erklärungsnot haben sie dann gesagt, naja, er mochte die arabische Sprache, deswegen hat er diesen Satz auf Arabisch draufschreiben lassen. Nur die Frage ist, warum schreibt er dann ausgerechnet, es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist der Gesandte Allahs? Dann hätte er eher schreiben sollen, es gibt keinen Gott außer Allah und Jesus ist zum Beispiel der Gesandte Gottes. Eine Sache ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit hat es geschafft, zwei riesige Weltmächte zu besiegen und klein zu machen und ein für alle Mann aus der Landkarte zu entfernen. Und die eine riesige Macht war Persien. Und die andere riesige Macht war Byzanz. Und diese beiden Mächte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat in diesem Gebiet und anderswo, hat er eben das Reich Gottes auf Erden errichtet, indem er mit dem Gesetz Gottes regiert hat. Und diese Ankündigung finden wir ebenfalls im Buch Daniel im 2. Kapitel im 44. Vers. Dort lesen wir, zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Er selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Im Matthäus-Evangelium, im 21. Kapitel, im Vers 43, lesen wir Folgendes. Darum, Jesus, der Friede sei mit ihm, er spricht und sagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Das heißt, Jesus spricht die Kinder Israels an, die Juden an, und sagt ihnen, euch wird das Reich Gottes genommen. Was hat die Juden ausgemacht? Das Prophetentum. Und dieses Prophetentum, dieses Reich Gottes, wurde niemand anderem gegeben als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wurde weder den Indern gegeben, noch einem anderen Volk gegeben, sondern es wurde den Arabern gegeben, im Speziellen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Matthäus-Evangelium, im 7. Kapitel, in den Versen 15 aufwärts und folgende, spricht der Messias, Jesus, der Friede sei mit ihm, über die falschen Propheten. Das heißt, er spricht die Menschen an und erklärt ihnen, was falsche Propheten sind. Er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch wie harmlose Schafe. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Und dann sagt er, weil sie wollen, die Juden wollen wissen, wie sollen sie das erkennen? Wie erkennen sie, ob das ein wahrer Prophet ist oder ein falscher Prophet ist? Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornentrauben oder von Distelfeigen? Und an diesem Text, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, versteht man sehr gut, dass Jesus niemals der letzte Prophet sein kann. Denn wäre er der letzte Prophet, würde er zu den Leuten sagen, es gibt nach mir keinen Propheten mehr. Warum soll das ihn so kompliziert machen, wie man die Propheten erkennt? Und das bedeutet, Jesus kündigt ihnen an, dass nach ihm noch ein Prophet kommen wird. Im Kapitel, im Buch Haggai, im 2. Kapitel, im Vers 6, lesen wir Folgendes. Denn so spricht der Herr der Heere, nur noch kurze Zeit, dann lasse ich den Himmel und die Erde, das Meer und das Festland erbeben. Ich lasse alle Völker erzittern, dann strömen die Schätze aller Völker herbei und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit. Und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit, spricht der Herr der Heere. Das Problem ist jetzt, in der deutschen Übersetzung, als auch in der englischen Übersetzung, man kann nicht wissen, was ist mit dem Wort mit Herrlichkeit gemeint. Aber in der ursprünglichen Version, wie ihr vielleicht verstanden habt aus dem arabischen Vortrag, wenn man das Hebräische einem Hebräer oder jemand, der hebräische Sprache mächtig ist, vorlesen lässt, dann er wird diesen Namen Muhammad sallallahu alaihi wasallam aussprechen. Nur es wird eben anders übersetzt. Und deswegen war es wichtig, dass in dem Buch auch die hebräischen Zitate in Anführungsstrichen im Original auch drin sind. Vor einigen Jahren hat der Sheikh in Saudi-Arabien einen Vortrag gehalten über diese Themen, die wir natürlich jetzt heute besprochen haben in dieser Kürze. Und da sind Alhamdulillah 474 Menschen haben den Islam angenommen. Und diesen Vortrag, den hat er alles kurz und knapp zusammengefasst in einem Buch, was bedeutet, the Bible commands you to become Muslim. Das heißt, die Bibel befehlt dir, den Islam anzunehmen. Und inshallah soll dieses Buch auch in die deutsche Sprache übersetzt werden, denn es beinhaltet nur 40 Seiten, in dem alles kurz zusammengefasst ist, was wir gesagt haben. Und deswegen, wir wünschen uns, dass wenn unter uns Leute sind, die keine Muslime sind, dass sie auch diesen Schritt machen für sich selbst, damit sie mit ihrem eigenen Herzen in Frieden leben. Und auch mit Gott in Frieden leben. Und mit allen Propheten in Frieden leben. Denn sehr wichtig ist, durch die Annahme des Islam, wenn ein Jude oder ein Christ oder wie auch immer den Islam annimmt, er verliert nichts, sondern er gewinnt etwas. Denn der Jude, der den Islam annimmt, er glaubt an seine Propheten weiterhin und zusätzlich an den Propheten des Islam. Und genauso der Christ, er verliert nichts, im Gegenteil, er gewinnt etwas, wodurch er mit sich und der Welt im Frieden lebt.